erlebe das eigentlich gar nicht, dass die Patienten abgeneigt sind. Im Gegenteil, sie wollen eigentlich eher wissen, das, was ich vielleicht bei mir bemerke, dass ich vielleicht verlangsame oder dass ich vielleicht ein Gedächtnisproblem habe, ist das wirklich real oder bilde ich mir das ein? Und wenn sie dann sehen, ah, ich bilde mir das nicht ein, man kann das sogar objektivieren, ist es eigentlich eher was wie so eine Erleichterung, die eintritt.
Das war die Stimme von Iris Katharina Penner, mein heutiger Gast zum Thema Neurokognition bei Multipler Sklerose. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Frau Professor Dr. Iris Katharina Penner leitet die universitäre Neuropsychologie am Inselspital in Bern. Nach dem Diplom in Psychologie an der Freien Universität Berlin absolvierte sie das Doktorat in Psychologie an der Universität Basel. Danach führte sie ihren Weg in die Neurologie der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Iris Katharina Penner ist kognitive Neurowissenschaftlerin und Neuropsychologin mit mehr als 20-jähriger klinischer Erfahrung in neurokognitiver und patientenzentrierter klinischer Forschung und klinischer Versorgung. Und hier liegt einer ihrer wesentlichen Schwerpunkte auf den neurokognitiven Störungen bei Multipler Sklerose. Diese Teilleistungsstörungen, die zusammen mit Fatigue und affektiven Störungen auch als verborgene Symptome, neudeutsch Hidden Symptoms, bei der MS bezeichnet werden, haben in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nicht nur, weil sie für Patienten im Alltag sehr relevant sind, sondern weil sie auch zunehmend Bedeutung als Marker für die Krankheitsprogression bei MS gelten. Daher ist das Erkennen, aber auch das Messen dieser Symptome von großer Bedeutung. Und auf diesem Gebiet gilt Iris Katharina Penner als internationale anerkannte Expertin. Und aus diesem Grund haben wir auch bei vielen MS-Projekten schon zusammengearbeitet, kennen uns seit vielen Jahren und schätzen uns. Freut mich daher sehr, dass ich Sie heute als Interviewpartnerin gewinnen konnte. Ja, hallo Iris, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Wir wollen uns heute so ein bisschen über Neurokognition bei Multiple Sklerose unterhalten. Da bist du ja absolute Expertin, weltweit anerkannt. Und ich finde, das Interessante ist ja, dass man ja früher MS doch durchaus motorisch gesehen hat und da auch die Probleme verortet hat. Aber in den letzten Jahren ist ja doch die Neurokognition als mindestens ebenso wichtig in den Vordergrund gerückt. Vielleicht können wir unseren Hörern kurz mal erläutern, wie so ein MS-Patient eigentlich tickt oder wo da die Teilleistungsstörungen im kognitiven Bereich liegen vor allen Dingen.
Mhm. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass MS-Patienten eben nicht nur motorische Störungen haben, sondern eben auch diese neurokognitiven Veränderungen zeigen. Die zeigen sie im Übrigen schon relativ frühzeitig im Krankheitsgeschehen. Und es gibt so kognitive Domänen, die eben besonders betroffen sind. Die sogenannte rote Flagge, weil das eben alle MS-Patienten betrifft, ist die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Das heißt, die Patienten verlangsamen kognitiv. Das ist sozusagen ja das Initialsymptom der kognitiven Störung bei der multiplen Sklerose. Ja. Und man sieht dann eben auch Veränderungen im Kurzzeitgedächtnis und Lernen, sowohl im verbalen Kurzzeitgedächtnis als auch im visuell-räumlichen. Dann haben wir Aufmerksamkeitsdefizite und das, finde ich, was die Patienten immer sehr eindrücklich beschreiben, ist dieser Einbruch im Multitasking-Bereich, also dass sie nicht mehr parallel verarbeiten können. Das ist sicherlich zum Teil auch der Verlangsamung geschuldet, aber ich habe sehr viele Patienten, die sagen, wissen Sie, früher konnte ich mehrere Dinge parallel abarbeiten, jetzt ist es aber so, ich kann eine Sache fokussiert machen und dann kann ich mich erst der anderen widmen. Und ich glaube, das ist so etwas, was eben auch besonders alltagsrelevant und berufsrelevant ist für die Patienten.
Du sagst, dass es sehr früh auftritt. Kann man das sagen, wie früh?
Also es gibt Studien, die zeigen, dass letztlich im Stadium des CIS, also des Clinically Isolated Syndrome, letztlich schon 30% der Patienten Beeinträchtigungen zeigen, wenn man sie denn mit den richtigen Testverfahren untersucht. Dann siehst du ungefähr bei den schubförmigen Patienten so 40-50% Betroffenenrate. Und bei den sekundär-progredienten Patienten, haben wir so einen exponentiellen Anstieg dann auf über 80% der Patienten, die betroffen sind. Das heißt, das sind natürlich schon Zahlen, die uns nicht nur beunruhigen sollten, sondern uns auch zeigen, dass wir uns um diese Thematik kümmern müssen.
Ich finde, das ist schon absolut besorgniserregend, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt das Erste, woran man denkt, wenn man eben Patienten mit einer Neudiagnose eben vor sich sitzen hat. Ist aber ja so ein bisschen heikles Thema, muss man auch sagen. Das ist ja so Neurokognition und auch wie man tickt, ist ja nicht unbedingt jetzt das beliebteste Thema bei vielen Patienten. Wie gehst du damit um? Also wie bringst du das den Patienten näher? Beziehungsweise kommt ja auch häufig vielleicht diese angstbesetzte Frage, oh, verblöde ich jetzt oder werde ich dement? Da muss man ja klare Trennungen setzen, denke ich, oder?
Absolut, aber ich würde vielleicht sogar sagen irgendwie, dass es eher auch ein Problem auf neurologischer Seite ist. Also was ich halt sehe, ist halt, dass auch so ein Vorbehalt seitens der neurologischen Kollegen da ist, überhaupt das Thema zu adressieren. Also das heißt, wir haben ja schon sensitive Screening-Verfahren auch, die eingesetzt werden können, aber viele möchten sich dem Thema vielleicht gar nicht annehmen, weil sie sagen, ich bin da nicht der wirkliche Experte oder wie erkläre ich das dem Patienten oder was kann ich nachher therapeutisch überhaupt anbieten. Also ich glaube, es ist nicht nur ein Problem auf Seiten des Patienten oder der Patienten, sondern auch schon im Vorfeld auf Seiten der Fachärzte, dass sie das Thema einfach gar nicht behandeln möchten. Ich glaube, das ist schon mal die Grundproblematik.
Okay.
Und auf Seiten der Patienten kann ich eigentlich nur sagen, es kommt immer auf die Kommunikation an. Also ich erlebe das eigentlich gar nicht, dass die Patienten abgeneigt sind. Im Gegenteil, sie wollen eigentlich eher wissen, das, was ich vielleicht bei mir bemerke, dass ich vielleicht verlangsame oder dass ich vielleicht ein Gedächtnisproblem habe, ist das wirklich real oder bilde ich mir das ein? Und wenn Sie dann sehen, ich bilde mir das nicht ein, man kann das sogar objektivieren, ist es eigentlich eher was wie so eine Erleichterung, die eintritt. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Patienten, wo du zeigen kannst, schauen Sie mal, das können Sie sehr, sehr gut. Und das ist etwas, was die Patienten eigentlich wieder aufstellt. Also von daher habe ich ehrlich gesagt, ich will jetzt sagen noch nie, aber sehr, sehr selten Patienten, die das ablehnen oder die das eher mit Vorbehalt irgendwie betrachten.
Das heißt, das Interessante ist ja tatsächlich auch, wenn man auf die Neurologen guckt, wie stelle ich es fest, wie messe ich es? Ich meine, das ist ja natürlich auch eine Zeitfrage immer in den Praxen, in den Kliniken. Wie kann man da am effizientesten rangehen an das Problem, tatsächlich auch festzustellen, dass mein Gegenüber da vielleicht Probleme hat?
Also ich glaube, der erste Schritt ist sehr gut hinhören, was der Patient oder die Patientin berichtet. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch Screening-Verfahren, die international anerkannt sind. Ich nenne jetzt mal den Begriff, die BCAMS-Batterie steht für Brief International Cognitive Assessment in Multiple Sclerosis und ist letztlich eine Screening-Batterie, die aus drei Testverfahren besteht, die auch internationale Anwendung finden. Und deswegen glaube ich, wir hätten das Material, wir haben sozusagen alles, was es braucht, es muss nur umgesetzt werden. Und diese Screening-Batterie benötigt 20 Minuten in der Applikation und ich weiß, das ist zum Beispiel im niedergelassenen Bereich sicherlich viel Zeit. Und wir haben Studien durchgeführt, wo wir geschaut haben, könnte man denn letztlich das Ganze verkürzen, indem man vielleicht einen Test weglässt. Ja. Und das kannst du auch machen, indem du nur den geschwindigkeitsbasierten Test nimmst und den Test für das visuell-räumliche Gedächtnis, dann hast du 10 Minuten, die du brauchst. Und ich finde, das kann man dann schon auch gut in die klinische Routine einbauen, wenn man es denn möchte.
Okay, also BCAMS wäre eine tatsächlich ganz gute Lösung. Was ist denn davon zu halten? Ich meine, viele machen ja den MSFC und decken mit Passat oder SDMT dann die Kognition in Anführungszeichen ab. Das ist wahrscheinlich jetzt, wo du sagst, nee, das reicht wahrscheinlich nicht. Ne?
Nein, das reicht nicht. Und ich muss halt einfach sagen, wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir es uns angeschaut haben. Was passiert, wenn wir nur SDMT machen? Und du findest einfach, oder sagen wir mal so, du würdest Gefahr laufen, sozusagen false negative zu kreieren. Das heißt, du wirst Patienten verpassen, und zwar einen großen Anteil der Patienten. Weil natürlich ist es das Leitsymptom, aber nicht jeder Patient oder jede Patientin ist natürlich in der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit beeinträchtigt. Das heißt, du würdest sozusagen verpassen, jemanden als kognitiv auffällig zu deklarieren, wenn du nur den SDMT anwendest.
Und wahrscheinlich jetzt auch Rückgriff auf den Mini-Mental, was man manchmal sieht, oder Mocha wahrscheinlich in dem Sinn auch nicht so sinnvoll, ne?
Nee, also das sollte man wirklich nicht machen. Es ist nachweislich so, dass MS-Patienten ja nicht dement sind. Genau, sie haben auch kein MCI und deswegen sind das einfach nicht die richtigen Testverfahren. Das sind gute Verfahren, Frühdiagnose Alzheimer, aber das sind keine Testverfahren, die wir bei MS-Patienten anwenden sollten.
Also klare Werbung auch für den BCAMS eigentlich als vielleicht auch Standardmethode, weil es ja doch so wichtig ist, scheinbar auch schon in Frühphasen.
Absolut.
Gibt es denn irgendeinen Prägnanztyp an MS-Patient, vielleicht auch mit Blick auf die Bildgebung, der im besonderen Risiko ist, kognitive Teilleistungsstörungen zu entwickeln, oder gibt es keine weiteren Anhaltspunkte?
Ja, schwierige Frage. Also vielleicht müssen wir erstmal gucken, was gibt es für Korrelationen mit der Bildgebung. Man hat in vielen, also wenn wir jetzt mal vielleicht so 10 oder 15 Jahre zurückblicken, ist es eben so, dass wir gelernt haben aus der Bildgebung, dass nicht die Anzahl der Läsionen relevant ist. Das hat man früher geglaubt. Ja, man hat gesagt, je mehr Läsionen, desto mehr kognitives Defizit. Das stimmt nicht. Also letztlich kommt es auf die Lokalisation der Läsionen an. Das heißt, du musst dir schon genau auch das MRT-Bild anschauen, um nachher vielleicht ein neuropsychologisches Ergebnis auch zu verifizieren und umgekehrt. Also das heißt, dieser Abgleich ist wichtig. Man hat aber gesehen, dass wenn MS-Patienten zum Beispiel ganz früh im Krankheitsgeschehen, und ich meine früh im Krankheitsgeschehen, meine ich letztlich, dass Patienten zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits eine kognitive Auffälligkeit haben, dass das die Patienten sind, die sich nicht nur bildgebend, sondern auch klinisch sozusagen am schnellsten in die schlechte Richtung entwickeln, das heißt die stärkste Behinderungsprogression zeigen. Und die Behinderungsprogression, die nehmen wir ja auch durch das MRT sozusagen auf. Also das heißt, die Kognition ist vielleicht sogar ein sensitiver Prädiktor für die Reise des einzelnen Patienten. Wo geht's letztlich hin? Und hätte dann natürlich auch Konsequenzen für die Therapieentscheidung.
Ja, wäre ja nochmal eigentlich ein Argument dafür, dass man das von Beginn an eigentlich sehr gut screent und überwacht. Man hört ja immer wieder auch von der Korrelation mit kortikalen Läsionen, wo wir uns ja noch ein bisschen schwer tun, die auch überhaupt in der Routine zu detektieren oder abzubilden. Gibt es da eine Lösung in Sicht? Also, oder würdest du dir was wünschen von der Bildgebung, dass...
Ja, also man muss eben sagen, es gibt ja schon immer noch, also ich glaube, die Bildgebung alleine hilft uns nicht weiter. Ich muss sagen, es ist für mich nicht ein Proxy für diesen kognitiven Status der Patienten, weil es, du musst dir so vorstellen, wenn du, selbst wenn du Atrophie, kortikale Atrophie zum Beispiel anschaust, dann siehst du vielleicht eine Korrelation, aber es ist ja nicht eine 1:1 Korrelation. Und letztlich spielt ja die, sag ich mal, individuelle Plastizität, die jeder Mensch hat, also zum Glück hat, die kognitive Reserve, die spielen ja im positiven Sinne immer dagegen. Das heißt, du wirst es nie schaffen, wirklich zu sagen, okay, wenn so und so viel kortikaler Schaden, dann so und so viel kognitives Defizit, das gibt es einfach nicht. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht umhin zu testen. Das heißt, das neuropsychologische Testen ist wirklich immanent wichtig. Da hilft mir die Bildgebung nicht. Im Übrigen hilft mir auch das SNFL nicht. Also das sind ja alles so diese Marker, die als Biomarker für die Kognition sind, das nicht die richtigen Marker. Also es gibt da keine gute Korrelation zu dem, was wir dann kognitiv wirklich sehen bei den Patienten.
Jetzt ist ja neben diesem kognitiven Teil Leistungsstörungen ja auch die Fatigue ein ganz wesentliches Symptom, was ja auch so, ich glaube, in deinen Artikeln schreibst du es ja auch immer zu diesen verborgenen Symptomen der MS gehört. Was ist Fatigue überhaupt? Das ist ja die Frage, die wahrscheinlich dir sehr häufig gestellt wird.
Ne? Ja, das ist aber auch eine ganz schwierige Antwort, die ich darauf nur geben kann. Also wir haben es ja letztlich nicht wirklich bisher erfassen können. Was ist eigentlich Fatigue? Es ist vielleicht auch nur eine Hülse für etwas, was wir so deklarieren. Also Fatigue, erstmal definiert ist es ja als enorme Erschöpfung, die nicht gleichzusetzen ist der Müdigkeit, weil sie kommt plötzlich ohne äußere Ursache. Das heißt, die Patienten berichten, morgens stehe ich auf, dann geht es mir eigentlich noch recht gut und dann kommt irgendwann im Laufe des Vormittags, sagen sie, der Vorhang runter. Also das heißt, dann müssen sie liegen, sie können einfach nicht mehr so weitermachen, wie sie das bisher dann konnten. Und das ist, glaube ich, etwas, was jemand, der das nicht hat, eigentlich gar nicht wirklich nachvollziehen kann. Diese enorme Erschöpfung. Und ich glaube, man kann es am ehesten vielleicht vergleichen. Vielleicht hat jeder von uns schon mal eine Influenza-Grippe gehabt. Da ist man auch relativ erschöpft und mag nicht lesen. Man mag eigentlich gar nichts machen. Ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Aber die Pathophysiologie der Fatigue ist bis dato nicht geklärt. Das heißt, wir gehen zwar davon aus, dass eigentlich die Inflammation, also über vielleicht das Ausschütten von Zytokinen, die das Gehirn dann überschwemmen, dass das sozusagen der Treiber ist. Aber was hält es dann letztlich nachher aufrecht? Ist das dann das neurodegenerative Moment oder ist es weiter die Inflammation? Also das ist einfach nicht geklärt bis dato.
Ich meine, man hört ja häufiger so die Theorie, dass das Netzwerk irgendwie gestört ist und mehr Energie aufgebracht werden muss vom Gehirn selber, um gleiche Aufgaben zu lösen, weil Umwege gegangen werden. Was hältst du von der Theorie?
Das ist... Ja, weiß ich nicht, ist für mich noch nicht genügend Evidenz da. Also wir haben damals, viele Jahre her, schon mal Studien gemacht und geschaut, sind denn eigentlich die kognitiv beeinträchtigt sind und ein Mehr an Aktivierung in der Bildgebung zeigen, also in der funktionellen Bildgebung, sind das dann auch die Fatigue zeigen? Und es war genau umgekehrt. Das heißt, die nicht den Mehranstieg in der funktionellen Hirnbildgebung gezeigt, dann waren die größte Fatigue hatten.
Ah, okay.
Da würdest du eher sagen, es ist ja, invers, oder? Die können schon gar nichts mehr aktivieren. Ja. Vielleicht hat es schon was mit einem metabolischen Moment auch zu tun.
Ja. Jetzt ist ja Fatigue durch Covid-19 ja auch in aller Munde. Ich meine, bei MS, wenn man viele Läsionen hat, Netzwerkschaden, wie auch immer, kann man das ja ganz gut nachvollziehen, auch pathoanatomisch. Aber also Fatigue jetzt postviral hat ja irgendwie kein so richtiges Korrelat. Kann man das irgendwie zusammenbringen? Oder?
Ja, also jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie bei der MS ist es einfacher zu erklären, die Läsion, das stimmt ja auch nicht.
Man hatte zumindest irgendeine Art von Korrelat, ja.
Ja, aber selbst dort sind die Korrelate schlecht. Also letztlich siehst du vielleicht irgendwie so, wenn du viele Frontalhirnläsionen oder Präfrontalhirnläsionen hast und was im Thalamus und in den Basalganglien, dann sind das überproportional häufig die MS-Patienten, die eine Fatigue haben. Aber du siehst auch Patienten, die haben das da nicht in diesen Örtlichkeiten und die haben trotzdem eine Fatigue. Also deswegen, es gibt keine wirklich gute Erklärung, auch bei der MS nicht. Also deswegen muss ich da nochmal korrigieren.
Legt fast eher nahe, dass es wirklich keine gute Erklärung dafür gibt.
Nee, und wie gesagt, ich denke jetzt schon auch, dass durch das Covid und das Long-Covid, dass, sag ich mal, auch mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung auch überhaupt diese Begrifflichkeit gekommen ist, Fatigue. Jeder spricht jetzt von Fatigue. Früher kamen Patienten zu mir und haben gesagt, Frau Penner, ich bin erschöpft oder ich bin müde. Heute kommen und sagen, ich habe Fatigue. Das ist auch so, ich glaube, durch die Medien auch natürlich extrem jetzt in diesen Vordergrund gerückt. Deswegen muss man sehr aufpassen. Also, dass nicht jeder, der kommt, hat dann wirklich eine Fatigue. Ne? Weil Fatigue ist häufig auch mit Depressionen konfundiert. Deswegen stellt es schon hohe Anforderungen auch an den Diagnostiker zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Fatigue-Symptomatik oder hat der Patient eher eine Depression und im Rahmen der Depression hat er eine Erschöpfung? Ne? Solche Sachen muss man dann schon erstmal auseinander dividieren. Und beim Chronic Fatigue-Syndrom ist es ja nochmal viel, viel komplizierter. Ne? Das ist eine eigene Entität und von der WHO als neurologische Krankheit im Übrigen ja auch definiert, nicht als psychiatrische Erkrankung. Dennoch werden viele Patienten mit einem Chronic Fatigue-Syndrom eher in diese Psycho-Ecke gestellt. Ne? Und man sagt, das ist eher Psychosomatik, Psychiatrie. Ist es per Definition nicht. Das ist auch eine Hirnkrankheit. Das Problem ist, dass uns da aber die Korrelate eben fehlen. Und nur die Frage ist, sind unsere Messmethoden vielleicht nicht sensitiv genug derzeit, dass wir das gar nicht abbilden können? Deswegen kann man es, glaube ich, nicht absprechen, dass der Patient das hat. Und das macht es extrem schwierig.
Scheint sehr komplex zu sein.
Ja, ist es.
Dann lass uns vielleicht das Komplexe verlassen zu mehr praktischen Dingen und vielleicht nochmal erläutern, wenn jetzt diese Störungen da sind, gibt es denn therapeutische Möglichkeiten, die wir einsetzen können? Also wenn wir gut diagnostiziert haben, wenn wir gut das Ganze evaluiert haben, was können wir anbieten?
Du meinst jetzt für die kognitiven Veränderungen?
Für kognitive Veränderungen, für Fatigue. Was würdest du aus deiner Warte empfehlen?
Ja, bei den kognitiven Veränderungen muss man vielleicht so ein bisschen unterteilen in die pharmakologischen Therapien und die nicht pharmakologischen. Wenn wir über die pharmakologischen Therapien sprechen, dann muss man einfach ganz klar sagen, es gibt keine Klasse 1 Evidenz, dass Immuntherapien den kognitiven Status der Patienten verändern. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was man sicherlich sagen kann, ist, dass es einen positiven Sekundäreffekt hat auf die Kognition der Patienten. Das heißt, wenn ich Patienten habe, die unter einer Immuntherapie sind, die letztlich ja die Struktur des Gehirns stabilisiert, dann habe ich sicherlich auch einen positiven Sekundäreffekt auf die Kognition. Das zeigen viele Studien, wobei ich jetzt gar nicht ein einzelnes Produkt irgendwie benennen würde, weil es keine Head-to-Head-Studien gibt, aber alle Patienten unter Immuntherapie in den Studien verglichen mit Placebo waren kognitiv besser als Patienten ohne eine Therapie. Das ist, glaube ich, auch ein großes Learning. Da muss man sagen, die pharmakologischen, symptomatischen Therapien, würde ich sagen, haben wenig Evidenz gezeigt. Auch die ganzen Antidementiva, die man untersucht hat, ne, das weißt du selber, selber publiziert zu, da muss man einfach sagen, sehr enttäuschend. Also da haben wir wirklich nichts, wo wir sagen können, das könnten wir mal den Patienten vielleicht verschreiben und wir schauen dann mal im Einzelfall. Was man vielleicht sagen kann, Vampyra ist ein, es gibt eine gute Studie zum Dalfampridin, wo man eben gesehen hat, dass die Patienten, aber auch nur jetzt in einem Test, nämlich dem geschwindigkeitsbasierten Test SDMT, dass die dort über eine Behandlungsdauer von 12 Wochen besser wurden. Aber wenn man das Medikament abgesetzt hat, rauschten die Patienten wieder ab. Also das heißt, sie gehen eigentlich wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Das muss man dann auch mit dem Patienten, denke ich, gut diskutieren und sagen, schauen Sie, wir können das versuchen, aber wenn wir es absetzen, wird die Kognition auch wieder schlechter werden. Also, und sonst ist mir keine Studie bekannt zu symptomatischen Pharmakotherapien.
Für die Fatigue sieht es ja zumindest formal ja ein bisschen besser aus. Da hat man ja so richtige Stufenschemata, werden ja immer auch publiziert. Was ist dazu zu sagen?
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich besser finde. Also,
ich meine, da hat man ja die Amantadin-Diskussion.
Oder das Modafinil. Ja, genau. Ja. Aber es ist ja auch off-label, ne? Also das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, also das Modafinil ist ja letztlich nur zugelassen für die Narkolepsie. Hm. Und dessen muss man sich ja auch immer bewusst sein. Also sicherlich ist mein Favorit ist dann immer noch, wenn ich mich entscheiden müsste, das Modafinil, weil ich da selber auch viel Erfahrung habe und gesehen habe, dass Patienten, wobei man sagen muss, nur ein Drittel der Patienten sind Responder. Aber bei diesem Drittel wirkt das wirklich.
Und, was hältst du von SSRIs? Die werden ja auch manchmal in...
Ja, also SSRIs haben sicherlich auch eine Wirkung bei einigen Patienten, vor allen Dingen dann, wenn es eben so eine Kombination ist aus depressivem Moment und Fatigue. Sag mal, da wäre mein Favorit momentan das Bupropion, weil ich damit das hat so diesen Aktivierungscharakter, ne? Und dadurch haben die Patienten zumindest den Eindruck, die Fatigue wird besser. Cipralex oder so fände ich jetzt eher so, wo ich sage, ist wahrscheinlich nicht so das empfehlenswertere Medikament.
Vielleicht noch ein Wort zu Sport, auch das taucht ja immer wieder auf in Konzepten zur Fatigue-Bekämpfung.
Genau, also vielleicht die ganzen non-pharmakologischen Ansätze, also ich denke Sport, also Exercising ist sicherlich für beides gut, für die Fatigue und auch für die Kognition. Mhm. Also da gibt es gute Studien zu, sehr, sehr gute Studiendaten, die wirklich zeigen, dass wenn die Patienten sich sportlich betätigen, wird beides besser. Momentan bin ich auch ein sehr großer Freund von Meditation, achtsamkeitsbasierte Meditation, weil das eben auch eine Methode ist, mit der du aktiv auf dein Gehirn Einfluss nehmen kannst. Also deswegen ist das sicherlich auch ein Ansatz für die Zukunft. Kostet nicht viel, kann jeder machen. Und da erwarte ich auch in Zukunft irgendwie noch gute Daten. Wir machen gerade eine Studie dazu, wo ich halt wirklich glaube, dass da sehr, sehr gute Ergebnisse rauskommen.
Dann lass mich zum Abschluss noch eine nicht pharmakologische Intervention erwähnen, wo mich deine Meinung noch interessiert. Was hältst du von den DIGAs, die jetzt rauskommen? Also diese digitalen Gesundheits-Apps, da gibt es ja auch eine speziell für Fatigue.
Ja, ich will nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Im Gegenteil, ich glaube, das ist ein Add-on, aber es ersetzt nicht den Austausch mit der Fachperson. Also ich kann nicht nur dem Patienten das verschreiben, irgendwie ein DIGA verschreiben und dann sagen, so, jetzt gehen Sie nach Hause und dann machen Sie da so ein Fatigue-Management irgendwie für sich selber, sondern meiner Meinung nach braucht es auch immer den Neuropsychologen im Austausch mit dem Patienten, auch um Dinge, um Patienten aufzufangen und auch nochmal um Dinge zu erklären. Deswegen glaube ich halt, dass so eine Edukation, also Neuroedukation kombiniert mit achtsamkeitsbasierter Meditation und dann diese DIGAs sozusagen als Add-on. Aber alleinig sehe ich das nicht, muss ich sagen. Da bin ich irgendwie vielleicht ein bisschen streng, aber ich glaube nicht, dass das weiterhilft.
Ja, aber ich glaube wahrscheinlich ohne auch irgendwie eine Guidance, so ist zumindest meine Erfahrung aus der klinischen Praxis, ist es auch schwierig.
Ja.
Iris, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese wirklich tollen Einblicke in Neurokognition, Fatigue bei Multipler Sklerose. Es ist immer eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Danke fürs Hiersein und alles Gute.
Ja, ganz herzlichen Dank dir für das nette Interview.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Kanälen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche.